Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Wir schauen in dieser Episode mal drauf. Wird Lewis Hamilton bei dem neuen Ferrari SF25 Modell vielleicht bevorzugt? Denn Ferrari ändert die Hinterradaufhängung angeblich vielleicht möglicherweise. Wir sprechen mal genau darum, worum es da geht. Also was könnte technisch darauf hindeuten, dass sie es tun und warum tun sie es oder auch nicht? Und wird vielleicht Charles Leclerc benachteiligt gleich in der ersten Saison von Lewis Hamilton bei Ferrari? Dave, ich glaube, da gibt es jetzt einiges aufzudröseln.
Eine ganze Menge. Legen wir los.
Jo, Dave. Wo Lewis Hamilton ist, da geht es dann schnell darum, um das Thema Teamkollege. Hat der noch die gleichen Rechte wie vorher?
Oder nicht?
Bottas musste das ja am eigenen Leib erfahren. Auch mit Russell ging es dann zwischen den Fanlagern, zwischen Russell und Hamilton dann auch oft relativ heiß her.
Von Nico Rosberg fangen wir gar nicht erst an.
das war natürlich der Gipfel. Ja, das war episch. Aber wo gute Fahrer sind, da sind solche Sachen natürlich an der Tagesordnung. Und unsere Aufgabe, in Anführungsstrichen, wird es jetzt sein, mal so ein bisschen die aktuelle Lage und den Stand der Dinge aufzudröseln. Also Dave, um was geht's? Ferrari hat eine spezielle Hinterradaufhängung und eine Vorderradaufhängung. Und da werden wir jetzt mal den Kontext aufdröseln, was da technisch
Project
überhaupt...
Project 77 ist überhaupt mal das Motto schlechthin. Unter diesem Codenamen wird ja der neue Bolide aktuell konstruiert, gebaut. Geplant wurde er sicher schon eine ganze Weile. Jetzt ist halt wirklich die Frage, ne? Was ändern sie? Ändern sie wirklich was? Der letztjährige Ferrari war ja schnell, war ja ein sehr, sehr gutes Auto.
Ja.
Sie konnten ja bis zum Ende, tatsächlich bis zum letzten Rennen noch um den Konstrukteurstitel mitkämpfen. Und wir haben ja schon gesehen, dass die Statistik haben wir schon mehrfach ausgepackt, aber in den letzten 6 Rennen der vergangenen Saison war Ferrari im Prinzip das beste Team, ja. Charles Leclerc hat 93 Punkte erreicht in diesen 6 Rennen, Carlos Sainz 92. Lando Norris hat im gleichen Zeitraum auch nur in Anführungsstrichen 93 geschafft. Max Verstappen gar nur 81 Punkte. Also die beiden Ferrari-Piloten waren mit dem Boliden dann wirklich sehr stark unterwegs. Deswegen stellt sich natürlich überhaupt die Frage, müssen sie denn was ändern am Grundkonzept? Das scheint ja stabil zu laufen, oder?
Absolut. Also ich persönlich würde auch sagen, da wird eher Evolution als Revolution passieren. Das bei den meisten Teams wahrscheinlich der Fall sein wird. Garantieren können wir es natürlich nicht. Ein bisschen natürlich ist das jetzt in die Glaskugel reinschauen. Aber warum denken wir das? 2026 kommt eine große Reglementänderung. Da werden die Autos alle so ein bisschen auf links gedreht. Und jetzt hat man, wir haben es ja deswegen auch gerade gesagt, beziehungsweise Dave, eine sehr gute Basis im Falle von Ferrari. Die haben ja nicht nur beide Fahrer haben extrem viele Punkte geholt, nicht nur das Team sozusagen mit Abstand die meisten Punkte, sondern vor allem beide Fahrer wären in den letzten 6 Rennen zu jedem Zeitpunkt in der Lage gewesen, noch Fahrerweltmeister werden zu können, wenn man eben nur diese 6 Rennen genommen hätte. Man hat jetzt von Carlos Sainz auf Lewis Hamilton nicht unbedingt ein Downgrade als Fahrer sich in den Rennstall geholt. Das wird man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt mit einem komplett neuen Konzept über den Haufen werfen wollen, außer wenn man sich wirklich extrem sicher ist. Aber wer kann sich denn heutzutage schon sicher sein? Denn Mercedes kann ein Lied davon singen, auch Red Bull übrigens. Nachdem Adrian Newey lustigerweise weggegangen ist, ist es dann durchgebrochen. Was im Simulator passiert ist und was im Simulator super geklappt hat, das war auf der Strecke teilweise überhaupt nicht mehr zu sehen. Denn wenn es danach gegangen wäre, dann wäre nämlich der 22er und der 23er Mercedes wahrscheinlich das beste Auto gewesen. Da waren sie sich ja auch ganz sicher, dass ihr damaliges Zero-Sidepod-Konzept so eine Mini-Revolution das absolut wert ist. Am Ende haben sie es wieder verworfen. Und das wird Ferrari wahrscheinlich nicht riskieren wollen, außer wenn sie sich extrem sicher sind. Aber wie gesagt, Mercedes war sich sicher, was im Windkanal und vor allem im Simulator passiert. Darauf kann man sich leider nicht immer verlassen und dann wird man wahrscheinlich dann eher den sicheren Weg gehen, wenn man eh schon das schnellste Auto hatte am Ende der Saison in den letzten 6 Rennen. So, und um was geht es denn jetzt überhaupt? Also es geht vor allem um die Achsaufhängung, Hinterrad- und Vorderradaufhängungen. Auch wenn Fred Vasseur in einem Interview gesagt hat, dass im Prinzip kein Stein auf dem anderen bleiben wird und der Ferrari SF25 vormals unter dem Projektnamen Code 677, Dave hat es gerade schon gesagt, bekannt war. Das soll so ziemlich alles, also im Prinzip 99% des Autos soll deutlich überarbeitet werden. Aber da hat er wahrscheinlich auch eher wirklich Evolution statt Revolution gemeint, denn es ist natürlich ein großes, großes Risiko. Ausschließen kann man es nicht. Vielleicht arbeiten sie da schon für 26 vor, um dann vielleicht die Saison so ein bisschen als Testlauf zu nehmen. Mhm. Aber jetzt schauen wir uns mal an. Also, es geht um die Vorder- und Hinterradaufhängung. Da gibt es im Grunde zwei Konzepte, Dave. Einmal Pushrod, einmal Pullrod. Beide haben Vor- und Nachteile. Was wir auch schon mal sagen können, die Teams, es gibt ja 10 an der Zahl, haben sehr, sehr unterschiedliche Konzepte genommen. Denn erstmal ist es so, die unterscheiden sich. Und zweitens, man kann sich natürlich dann für das eine oder das andere an der Vorder- und Hinterradachse entscheiden. Und ganz lustig, Red Bull und McLaren, die ja über weite Strecken der Saison oftmals das schnellste Auto in den Rennen punktuell hatten, die haben beide vorne Pullrod und hinten Pushrod.
Ebenso wie Sauber, lustigerweise, Sauber? Die eher nicht so vorne unterwegs waren.
Genau, deswegen kann man da auch nicht sagen, dass das von vornherein irgendwie die bessere Lösung ist. Aston Martin, Alpine, Racing Bulls, Haas und Mercedes haben komplett auf Pushrods gesetzt. Auch da mit sehr, sehr unterschiedlichem Erfolg. Da war Mercedes eigentlich noch das, oder was heißt eigentlich, das war mit Abstand das beste Team aus der Liga. Und Ferrari hat dann, auch wie Williams übrigens, und auch da dann mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen, genau das umgekehrt gemacht wie Red Bull und McLaren. Die haben nämlich vorne Pushrod und hinten Pullrod. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was das Ganze überhaupt sein soll.
Push und Pullrod. Ja, also im deutschen Sprachgebrauch kennt man das vielleicht eher noch als Druckstreben oder Zugstrebenaufhängung. Beide Systeme haben natürlich so ihre Vor- und Nachteile. Du hast es schon angedeutet. Grundsätzlich, wir können es nochmal ganz kurz durchgehen. Pullrod-Aufhängung, also eine Zugstrebenaufhängung, hat natürlich den Vorteil, dass der Bereich, wo sich die Feder befindet, der liegt tief. Ja? Ein tiefer Schwerpunkt liegt weit unten, ist natürlich immer besser. Ja? Je tiefer der Schwerpunkt eines Boliden ist, ist grundsätzlich erstmal besser. Erleichtert auch ein bisschen die Aerodynamik, ja. Hat aerodynamische Vorteile auf jeden Fall, weil die ganzen Streben, wir können euch das vielleicht mal hier angucken, weiß nicht, was ihr an dem Modell seht, ja, das ist natürlich kein allzu tolles Modell, aber damit ihr mal einen Eindruck bekommt, um was es geht um den ganzen Salat hier vorne, ja. Diese ganzen Streben, wenn die harmonisch verlaufen, einigermaßen gerade und parallel zum Asphalt, ist das für den aerodynamischen Fluss natürlich günstig und besser. Und das ist bei einer Pullrod-Aufhängung grundsätzlich eher der Fall als bei einem Pushrod-System. Pullrod hat auch den Vorteil, dass man natürlich bei hohen Geschwindigkeiten eine höhere Stabilität hat, weil der Montagepunkt eben niedrig liegt und dadurch neigt und nickt das Auto dann auch weniger beim Anbremsen. In der Theorie. Ja? Soweit ist natürlich immer die Theorie. Nachteil ist aber dabei, dadurch, dass die ganze Chose unten an der Nase, zumindest in der Vorderradaufhängung liegt, hinten natürlich dann auch irgendwo in der Nähe vom Getriebe, man kommt einfach schwerer ran. Das heißt, jede Setup-Änderung, die man da vornimmt an der Aufhängung, dauert einfach länger, ja? Verschlingt mehr Zeit. Das ist ein großer Nachteil. Das System ist angeblich auch ein bisschen flexibler, was die Konstruktion angeht. Also es kann sich leichter mal verziehen, ist weniger stabil als ein Pushrod. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass man auch schwerer rankommt, tut man sich mit der Fahrwerksabstimmung auch oft schwerer. Wenn man einmal daneben liegt, dauert es einfach sehr lange, bis man da aus dem Schlamassel wieder rauskommt, weil jeder Eingriff einfach mehr Zeit kostet. Die Vor- und Nachteile einer Pushrod-Aufhängung sind dann mehr oder weniger spiegelverkehrt, ja. Man kommt an eine Pushrod-Aufhängung vorne zumindest deutlich besser ran. Ihr habt es vielleicht mal gesehen, in älteren Autos, vor allem aus den 90ern, konnte man in der Nase einfach eine Klappe abnehmen und da waren dann zwei Federn. Damals noch klassische Spiralfedern, heute sind es eher so kleine Röhrchen, wo dann die Federn in dem Röhrchen drinstecken. Das Prinzip ist aber das gleiche natürlich. Da konnte man dann leichter Veränderungen vornehmen, kann man natürlich heute genauso. Eine steifere Konstruktion hat man mit einer Pushrod-Aufhängung. Das ist einfach bisschen stabiler insgesamt, was ja auch Lastenwechsel und so weiter ja, bedeutet. Man hat dadurch, dass die Federn und Dämpfer, die stecken ja alle dann in der Nase drin, die sind günstiger von der Position her, kann man eben effizienter nutzen, bezieht sich wieder auf Setup-Änderungen natürlich und man hat eine stabile Aerodynamik, sagt man. Auch wenn dann die Druckstrebe zum Reifen diagonaler verläuft, das ist aerodynamisch semi-gut. Ja? Man kann die Luft da schwerer durchlenken oder schwerer sauber durchlenken. Die Luftverwirbelungen, die da an der Vorderachse entstehen, sind natürlich dann gleich ein bisschen mächtiger. Das muss man dann zügeln, ja? Das muss man in den Griff bekommen. Man kann mittlerweile ja auch die ganzen Streben auch ein bisschen aerodynamischer formen, als das früher noch der Fall war. Das waren ja früher einfach runde Stangen, ja, so zack. Heute sind das Ganze, sind das ja wirklich aerodynamisch geformte flache Teile. Da kann man die ganzen Nachteile so einer Pushrod-Geschichte ein bisschen aufwiegen. Naja, aber entscheidend ist, und das müsst ihr mitnehmen, ungeachtet jetzt dieser ganzen Details, beide Systeme nehmen sich im Prinzip nichts. Egal, ob man vorne Pushrod oder Pullrod fährt, hinten genauso. Was wichtiger ist, man muss das System und die Kombination der beiden Systeme wählen, die für das eigene aerodynamische und mechanische Konzept natürlich das Optimum darstellt.
Ja.
Es funktioniert nicht jedes System mit jedem aerodynamischen Konzept natürlich, das ist ganz klar. Und man muss wie immer im Motorsport Kompromisse eingehen. Ja? Wählt man jetzt einen Weg, der aerodynamisch vielleicht 0,3% mehr Leistung verspricht, oder entscheidet man sich für eine Lösung, wo man flexibler mit dem Setup ist, wo man eher mal drauf reagieren kann, wenn unerwartete Dinge an der Strecke dann passieren, die man vorher nicht simulieren konnte. All das sind die Kompromisse, die man einbeziehen muss. Und das werden die Ingenieure bei Ferrari mit Sicherheit tun und versuchen, den bestmöglichen Weg für Ferrari zu finden. Ich glaube, sie suchen nicht den besten Weg für Lewis Hamilton.
Ja, das wird wahrscheinlich der Fall sein. Also, denn man hat ja beide Fahrer, die extrem schnell sind und man kann jetzt auch nicht darauf bauen, dass Hamilton vom Fleck weg schneller sein wird als Leclerc, wenn überhaupt irgendwann. Da muss ich natürlich erst generell mal irgendwie ans Team und auch an die Charakteristika von Ferrari gewöhnen. Was übrigens auch sehr wichtig ist, neben der reinen Leistung, bei Red Bull zum Beispiel ist es so, Max Verstappen, wissen wir ja, der liebt es, mit einer aggressiven Vorderachse zu fahren und das geht halt vor allem dann, wenn er eine Pullrod-Aufhängung hat und deswegen ist es bei an der Vorderachse so gelöst bei Red Bull Stand jetzt, also Stand vor Saison 2025, muss man schauen, was die dann machen, aber dass eben vorne Pullrod und hinten Pushrod, wie eben gesagt auch bei McLaren sozusagen verwendet wird und was auch ganz lustig ist und das zahlt auch so ein bisschen auf das ein, was du gerade gesagt hast, Dave, Sauber hat vor der Saison 24 gesagt, eigentlich gibt es rein technisch gesehen nicht viel zu diskutieren, Pushrod an der Hinterachse ist rein mechanisch die beste Lösung, schon allein aus Platzgründen, da kann man dann das Getriebe ein bisschen kleiner machen und hat auch weniger Einschränkungen im Design des Unterbodens, ja, und deswegen haben es eigentlich auch wir haben es gerade auch gesagt, bis auf Ferrari
Williams.
Und Williams alle so gemacht, ja. Und bei Williams weiß man aber, Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die ein bisschen natürlich auf ihr Budget achten mussten auf der einen Seite, denn alle anderen Mercedes-Teams, die haben es nämlich logischerweise dann nicht so gemacht. Also da ist Williams, wie gesagt, mit Ferrari das einzige Team, das hinten auch auf Pullrod setzt. Und genau deswegen, und jetzt schlagen wir die Brücke, heißt es eben, dass Ferrari jetzt in der Saison 2025 endlich auch auf Pushrod, man kommt schnell durcheinander,
Pushrod
hinten setzen kann und dann eben auch vorne wie hinten Pushrod nimmt, wie zum Beispiel auch Mercedes. So, jetzt ist es aber so, Mercedes hatte ziemlich große Probleme, als sie diese vorne und hinten Pushrod-Konstruktion eingeführt hatten. Man muss auch sagen, dass es insgesamt 2, 4, 5 Teams insgesamt letzte Saison, wie gesagt, gemacht haben, dass sie komplett auf Pushrod setzen. Man darf gespannt sein, wie das jetzt in der neuen Saison ausschauen wird. Und wie gesagt, es wird eben darauf hinauslaufen, wie das mit dem Gesamtkonzept zusammenpasst oder eben nicht. Ja, Dave, jetzt können wir eigentlich mal von der Technik vielleicht ein bisschen weggehen. Denn auf der einen Seite gibt es jetzt, wie gesagt, diese Aussage von Fred Vasseur, dass da kein Stein auf dem anderen gelassen wird. Auf der anderen Seite haben wir jetzt mal aufgedröselt, warum es durchaus sein kann, dass da Evolution statt Revolution passieren wird, was ja zu seiner Aussage trotzdem passen würde. Ob jetzt, und so haben wir das Video ja auch betitelt, denn es gab einige Gerüchte aufgrund dieser Aussage, das Auto jetzt auf Lewis Hamilton optimiert wird, dass der sich Push-Push wünscht, was er bei Mercedes hatte, darf bezweifelt werden. Denn auf der einen Seite ist es ja bei Ferrari, gehört es zum guten Ton, dass ja auch von der Strategie her in den Rennen beide Fahrer gleichberechtigt behandelt werden. Das hat manche Ferrari-Fans dann auch teilweise zu Weißglut getrieben, weil man dann keine klare Aussage hatte und weil die sich teilweise auch immer fair, muss man sagen, aber auch sehr, sehr hart bekämpft haben auf der Strecke. Finde ich übrigens auch sehr, sehr gut. Ähnlich macht es ja auch McLaren. Spricht also schon mal rein von der Teamphilosophie her eher wenig dafür, dass man das so macht. Und es ist eigentlich auch unvernünftig, weil dann hast du, wenn du es nur auf ein Fahrrad trimmst, den anderen, der dann überhaupt nicht davon profitieren kann. Man sollte halt einfach schauen, so machen es ja auch die meisten Teams, dass man das Auto so entwickelt erstmal und dann auch weiterentwickelt, dass es eben tendenziell gut zu fahren ist und nicht unbedingt auf die Charakteristika von vornherein von einem Fahrer optimiert ist.
Ja, boah, jetzt hast du richtig viel gesagt und ich hoffe, ich habe mir alles gemerkt, was ich noch sagen wollte in der Zwischenzeit. Du hast natürlich vollkommen recht. Grundsätzlich bauen Ingenieure das Auto erstmal in erster Linie so, dass es schnell ist. In zweiter Linie dann so, dass es gut fahrbar ist. Und zwar von beiden Piloten. Ja, Ferrari möchte natürlich auch Konstrukteursweltmeister werden. Nachdem es im vergangenen Jahr schon knapp, vergangenen Jahr fast geklappt hätte, genau. Sie waren knapp dran. Und ich denke, sie werden gut daran tun, ein Auto zu bauen, mit dem beide Piloten klarkommen. Punkt 1, ja. Punkt 2 ist, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Lewis Hamilton ein großes Interesse daran hat, dass Ferrari, genau wie Mercedes eben im letzten Jahr oder die letzten Jahre davor, vorne und hinten auf eine Pushrod-Lösung setzt, denn mit dem Mercedes kam Lewis Hamilton ja überhaupt nicht klar. Also die 3 Jahre, die wir jetzt dieses Reglement haben, kam er eigentlich selten auf einen grünen Zweig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann aus dem Grund sagt, ja, ich möchte aber genau die gleiche Aufhängungskonfiguration bitte, weil ich damit schon so schlecht klargekommen bin bei Mercedes. Baut die doch bitte auch bei Ferrari, so dann komme ich da auch schlecht klar. Wäre ja nicht zielführend. Also ich denke, Lewis Hamilton ist auch vernünftig genug und vertraut natürlich seiner neuen Mannschaft da auch, dass sie ein schnelles Auto hinkriegen. Und zur Teamdynamik hast du ja auch schon was gesagt, dass die letzten Jahre da natürlich große Gleichberechtigung herrschte. Und da saßen Charles Leclerc und Carlos Sainz im Auto. Und Charles Leclerc kann man jetzt schon als Zögling von Fred Vasseur betrachten. Das ist ja, die haben eine lange Beziehung schon. Tatsächlich haben aber Fred Vasseur und Lewis Hamilton noch eine viel längere Beziehung. Also der gute Fred Vasseur ist jetzt in der heiklen Position, dass er 2 Fahrer hat, die er auch persönlich wahrscheinlich sehr gerne mag und deren Karrieren er maßgeblich beeinflusst hat. Ja. Für alle, die es nicht wissen, Fred Vasseur war Teamchef von Lewis Hamilton in der GP2, also der Vorgängerserie der Formel 2. Die haben dort einiges aufgemischt und seitdem kennen und schätzen sich die beiden natürlich. Deswegen kommt ja auch da zusammen, was zusammen gehört, könnte man sagen. Ja. Bin mir sicher, für Hamilton war das auch ein großer Faktor bei seiner Überlegung, ob er jetzt zu Ferrari wechselt oder nicht. Also, lirum larum, ich bin mir sehr sicher, dass Fred Vasseur da erst recht darauf setzen wird, dass beide seine Piloten, wirklich gleichberechtigt unterwegs sein werden. Zum Thema, wird Lewis Hamilton bevorzugt, gibt es von mir natürlich ein ganz klares Nein aus all diesen genannten Gründen.
Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich einige Dinge, die für Hamilton natürlich optimiert werden. Und da gehört unter anderem das Lenkrad dazu.
Das stimmt.
Die haben ja sehr komplexe Konfigurationen, viele Knöpfe, die schauen auch bei jedem Team anders aus und da wird das Lenkrad so konzipiert sein oder ist jetzt schon so hingedreht worden, dass es möglichst an dem ist, was eben Lewis Hamilton kennt von Mercedes. Ja, Walter Costa
hat eine Flexibilität, tolle Frage.
Ja. Der legendäre Walter Costa vom Einstein-Journalist von der Saarbrücker Zeitung ist leider nicht mehr aktiv. Er hat da mal eine legendäre Frage gestellt. Ihr kennt bestimmt, oder ihr wisst bestimmt, was ich meine. Wenn nicht, dann nutze ich das mal auf YouTube einzugeben. Longest Formula One Question Ever, Fragezeichen, dann findet ihr das. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, ja, 30 years ago. 30 years ago waren die Lenkräder lang nicht so komplex und es macht jetzt natürlich Sinn. Man kann natürlich sagen, warum lernt der Hamilton nicht das neue Layout? Ja, warum soll es denn machen, wenn sie es eben technisch so hindrehen können, dass er im Prinzip die ganzen Abläufe, die er schon kann, die hat er drin. Warum sollte man sich seinen Fahrer da sozusagen, wenn es auch nur 1% ist, schlechter machen, wenn er es haben kann, soll das bekommen. Und es ist ja was Charles Leclerc geil sein kann, weil der hat weiterhin seinen Lenkrad, wie er es kennt. Und das ist natürlich klar. Andere Sache, was auch super interessant ist, wisst ihr bestimmt auch schon, Angela Cullen, seine Physiotherapeutin, mit der er ja während seiner Weltmeistertitel zusammengearbeitet hat, die ist auch wieder da. Ist auch gar nicht unwichtig, denn auch Michael Schumacher zum Beispiel, ich weiß nur noch den Nachnamen.
Weil wir singen.
Du weißt das komplett. Legende. War auch immer mit ihm, ist nicht von seiner Seite gewichen. Also das darf man nicht unterschätzen. Ganz, ganz wichtiges Element. Ja. Denn das ist sozusagen
die Funktion der für den Körper. Ja, genau, die Funktion solcher Personen geht ja weit über ihren eigentlichen Titel hinaus, ne? Genau wie eben bei Besing für Michael Schumacher war auch Angela Cullen für Lewis Hamilton natürlich nicht nur Physiotherapeut oder Therapeutin in ihrem Fall, sondern halt auch wirklich Mädchen für alles, ja? Das ist die engste vertraute Person, die man an der Strecke hat. Man verbringt mit dieser Person dann auch die meiste Zeit, ne? Man spricht, man kotzt sich an dem Notfall irgendwie aus oder man fragt sich ja auch um Rat oder was auch immer, ja, was auch immer einem da auf der Seele liegt. Und der mentale Frieden ist für Formel-1-Piloten an einem stressigen Rennwochenende natürlich enorm wichtig. Deswegen ist es sicher super cool, dass Lewis Hamilton in der niegelnagelneuen Umgebung Ferrari, Maranello und überhaupt mit lauter neuen fremden Gesichtern dann eine enge Vertraute wieder zurück hat, ja. Das wird ihm sicher auf jeden Fall helfen, da bin ich überzeugt von.
Ja, und ihr alle wisst, also Essen und Trinken, das muss man halt mehrmals am Tag und das geht dann noch weit darüber hinaus. Sie ist da ja für alles dann zuständig und wenn es einem da mal schlecht geht oder wenn man mal, je nachdem in welcher Tagesform man ist, dann kann die das natürlich anpassen. Die ist natürlich da absolute Expertin drin und das ist schon auch sehr wichtig. Aber auch da wieder ist nichts, was Charles Leclerc jetzt beeinträchtigt. Der hat ja seine eigenen, Physiotherapeutin oder Therapeutin. Der kann also weiterhin seinen Stiefel sozusagen runterfahren, wie es gewohnt ist. Also von daher bei Ferrari eigentlich erstmal von der Ausgangsposition alles sehr, sehr harmonisch. Man kann sich als Ferrari, als Leclerc und als Hamilton-Fan, denke ich mal, sehr, sehr auf die Saison freuen, wie es dann weitergeht. Keine Ahnung. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Wird spannend zu beobachten. Glaube ich, haben wir tatsächlich alles, was wir beleuchten wollten in der Folge
One
mal.
One more thing.
One more thing haben wir noch,
Dave. One more thing. Minimaler Exkurs, weil wir jetzt gerade auch kurz über das Lenkrad gesprochen haben. Ich habe neulich erfahren, und ihr habt sicher auch alle mal beobachten können, Lewis Hamilton am Start hält seine linke Hand immer übers Lenkrad drüber. Mhm. Kleiner im Kreis Fragen-Exkurs. Wüsstest du, warum er das macht oder was es damit auf sich hat?
Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass er es macht.
Ja, ich wusste es nämlich auch lange nicht. Ich habe gestern rausgefunden, was es damit auf sich hat. Und ich verrate es euch allen jetzt nämlich. Es ist gar kein Magic Button, der da irgendwie in irgendeiner Form ist oder irgendwas, damit er das Lenkrad besser fühlen kann. Ihr wisst, die Schaltpaddel am Formel-1-Lenkrad sind hinter dem Lenkrad angebracht. In der Regel, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei allen Piloten ist, rechts schaltet man hoch. Das ist wichtig beim Start. Man muss zügig hochschalten. Links schaltet man runter. Und Lewis Hamilton hat mit seiner Hand sozusagen die Wippe zum Runterschalten blockiert, damit er nicht aus Versehen im Affekt runterschaltet, damit er optimal wegkommt. Also seine Finger sind sozusagen zwischen dem Lenkrad und der Schaltwippe hier. Und er konzentriert sich beim Start, zumindest die ersten paar Sekunden, nur darauf, mit einer Hand zu lenken, ne? Und optimal hochzuschalten. Das ist der ganze Trick, eigentlich ganz banal, aber ich fand's smart, was ich jetzt endlich mal rausgefunden habe und wollte mein Wissen direkt mit euch teilen.
Ja, und wir versuchen natürlich auch unser Wissen immer mit euch zu teilen. Deswegen lohnt es sich, mal ein Abo dazulassen, falls ihr es nicht eh schon gemacht haben solltet. Denn wir werden jetzt viele, viele Folgen rausbringen, wo wir ähnliche Dinge und noch vieles weiteres diskutieren. Die Saison 25, die lässt nicht mehr lange auf sich warten. Und bald sind jetzt dann auch schon die ganzen Vorstellungen der Autos auf der Tagesordnung. Und kleiner Funfact noch am Rande, das ist unsere 192. Episode und am 1.9.2, also am 19.2. wird der neue Ferrari vorgestellt. Passt also wie Faust aufs Auge. Dave hat natürlich sich auch festlich angezogen dazu. Wunderbar. Natürlich. Also, dem
Sinn, Rot steht mir gut, hat einer kommentiert neulich. Also, ich sollte ich auch, öfter ja. wohl Rot tragen. Wir haben ja auch tatsächlich viele Ferrari-Fans unter unseren regelmäßigen Zuschauern, auf YouTube zumindest, da wissen wir es. Bestimmt auch unter unseren Podcast-Zuhörern. Lieben Gruß an euch alle und Forza Ferrari. Schauen wir mal, ob dieses Jahr was geht.
Ja, und in dem Sinn, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und freut euch zusammen mit uns auf die neue Saison. Bis dann.
Yeah, bis dann. Ciao.